Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 17:30.
Das Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen heute Abend. Der Kanton Luzern hat ein Budget, das grosse Sparen geht aber noch weiter. Das Zuger Stadtparlament will eine Untersuchungskommission PUC für den Fall Romer. Die Ruderer kommen am Rotsee einen neuen Zielturm und ein neues Ruderzentrum über. Die Stadt Zug lüftet in einem Buch ihre historischen Geheimnisse. Und das Wetter, morgen gibt es zuerst Hochnebel, der wird schön bei bitterkalten minus 4 Grad. Am Mikrofon Dana Frey. Der Kanton Luzern hat fürs nächste Jahr ein Budget. Das Kantonsparlament hat heute Ja gesagt zum Voranschlag, der mit einem Minus von 10,4 Millionen Franken rechnet. Das Sparpaket zum Budget, das die Regierung vorschlägt, ist fertig diskutiert. Nicht fertig diskutiert hat der Kantonsrat Bemerkungen zu der Finanzplanung. Es ist eine Flut von Anträgen eingegangen. Über die wichtigsten Parlamentsentscheide, der Christian Öchslin.
Beim Budget und bei den Sparvorschlägen der Regierung sind über 50 Anträge eingegangen. Die sind gegen die 185 Massnahmen gerichtet gewesen, wo die Regierung den Sparhebel ansetzen wollte. Ein paar von diesen Anträgen sind erfolgreich gewesen. Der Bestand der Luzerner Polizei zum Beispiel wird jetzt gleich so aufgestockt wie ursprünglich geplant. Das Schulgeld nach der obligatorischen Schulzeit wird nicht erhöht. Beim Instrumentalunterricht wird nicht gekürzt und die Eltern, die Kinder an Sonderschulen haben, müssen nicht mehr Beiträge zahlen. Weiters ist der Übertritt als Kurzzeitgymnasium weiterhin auch nach der dritten Sek möglich. Viele Bemerkungen und Anträge sind hingegen chancenlos geblieben. Da haben sich die Vorschläge der Regierung durchgesetzt, die im nächsten Jahr 85 Millionen Franken einsparen wollen. Das Gefängnis Grosshof zu Kriens zum Beispiel wird später ausgebaut. Der Standort Emmen von der heilpädagogischen Sonderschule geht zu und die Beiträge an die Weiterbildung an der pädagogischen Hochschule werden gekürzt. Die Luzerner Regierung kann sich auch die Option offen behalten, Klassen von der Kantonsschule Musik an andere Schulen zu verteilen. Ein Antrag, dass man die Kantonsschule Musik in ihrer jetzigen Form erhaltet, ist im Parlament klar gescheitert. Zu weiteren Punkten, wie zum Beispiel zu der Schliessung vom Berufsinformationszentrum Sursee oder wie es mit der Steuererhöhung in den Jahren 2015 und 2016 aussieht, dazu ist mir nicht mehr gekommen heute. Diese Fragen wollen wir dann in der Januarsession klären.
Der Christian Öchslin. Wir haben gerade gehört, was der Kantonsrat in dieser Monsterdebatte heute alles entschieden hat. Hier ein paar Beispiele von Wortmeldungen von Politikern aus diesen Diskussionen im Luzerner Kantonsparlament.
Auf unserem Plakat ist gestanden, mehr Sicherheit, und dafür setzen wir uns auch ein. Und wir wollen, dass die Polizei Präsenz zeigt, was nötig ist.
Diese Massnahme ist weder familienfreundlich noch trägt sie zur Attraktivität des Kantons Luzern bei. Vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass eine kleine Minderheit der Kantone überhaupt in der postobligatorischen Schulzeit im Gymi Schulgeld erhebt.
Aber wenn ihr eine Schule wollt, die auch in einem würdigen Rahmen stattfinden kann, dann stimmen wir jetzt eben dem ersten Antrag zu. Wenn der Finanzdirektor und der Bildungsdirektor, die dort vorne hocken, sich nicht einig sind, obwohl sie gerade nebeneinander sind, was eben genau das bedeutet in diesem Sparpaket, dann habe ich kein Vertrauen in die Regierung und dann muss man eben einen Vorstoss beweisen.
Es ist so, wie es ist. Am Schluss wollten wir einfach ein Budget haben.
Der Peter Bormen hat die Debatte im Luzerner Regierungsgebäude für uns mitverfolgt und ist jetzt immer noch dort. Peter Bormen, ist das jetzt ein Sieg für die Regierung?
Das kann man so sehen. Sie hat einen Haufen von ihren Sparmassnahmen durchgebracht. Wenn schon, ist das aber auch ein Sieg für die bürgerliche Mehrheit vom Kantonsrat.
Und haben denn jetzt die Linken auf der ganzen Linie verloren?
Ganz so kann man es nicht sagen. Sie haben ein paar kleinere Siege errungen, aber in ganzen Haufen wichtigen Fragen waren sie halt einfach allein gewesen. Gewonnen haben die Linken immer die, wenn sich Allianzen mit der CVP ergeben haben. Und die CVP hat das, was sie gestern im Eintreten schon angekündigt hat, wahrgemacht. Sie hat einfach Gebührenerhöhungen abgelehnt, weil sie das Gefühl hatte, die gehen auf Kosten von Familien oder vom Mittelstand. Ein paar Beispiele. Also die Schulgelder an den Kantonsschulen werden nicht erhöht. Oder der Instrumentalunterricht wird auch nicht teurer. Mensapreise werden nicht teurer. Das Tastaturschreiben an den Kantonsschulen wird beibehalten. Einfach ein paar dieser kleinen Sachen haben die CVP und die SP und die Grünen verhindern. Aber letztlich sind das Pflästerli und der Leistungsabbau wird nur ganz wenig kaschiert durch die Pflästerli.
Kann man das beziffern? Schenkt das finanziell ein?
Das kommt noch dazu, dass sie da, wir reden da von ganz einem tiefen Millionenbereich. Das geht wahrscheinlich um 1 bis 2 Millionen, die da gespart wird. Im Ganzen ist für 2013 ja Einsparungen für 58 Millionen Franken vorgesehen. Trotzdem hat die SVP, die wohl die CVP und die Grünen und die SP sich ein paar Mal durchgesetzt haben, schon gerade gewarnt und hat gesagt, wenn es so weitergeht, dann dürfen sie in dem Fall das Budget ablehnen. Das haben sie allerdings dann nicht gemacht. Die SVP hat dem Budget zugestimmt. Nicht zugestimmt haben die Grünen, die haben es abgelehnt. Und die SP, die hat nach einer Fraktionserklärung unter Protest den Saal verlassen und hat sich an der Schlussabstimmung über das Budget gar nicht beteiligt.
Der Rat hat heute unter grossem Zeitdruck getagt. Hätte das einen Einfluss gehabt auf das Resultat?
Ja, das hat man, also das, der Zeitdruck war enorm gewesen. Es hat zum Beispiel einen Antrag von einem SVP-Kantonsrat. Man sollte die einzelnen Anträge gar nicht mehr diskutieren, sondern einfach nur noch abstimmen. Das ist dann zwar abgelehnt worden, aber in der Realität war es dann so gewesen, dass ganze Haufen Anträge einfach in der kürzesten Zeit erledigt worden sind. Es ist eine Zeit lang Drohung im Raum gewesen, dass es einen zusätzlichen Sitzungstag gegeben am nächsten Montag. Dann hat man dann gesagt, wenn wir mit dem Budget durch mögen, dann braucht es den nicht. Und den braucht es jetzt halt tatsächlich nicht. Das Budget ist durch. Der Kanton Luzern hat das Budget für das nächste Jahr. Und jetzt ist der Kantonsrat dran, seinen neuen Präsidenten zu feiern.
Der Peter Bormann aus dem Luzerner Kantonsparlament zu der Spardebatte. Ivo Rummer ist nicht mehr in der Zuger Stadtregierung und trotzdem war er ein Thema im Zuger Stadtparlament. Es geht um den Fall, wo er von einer alten Frau sehr Geld veruntreut hat. Hätten der Stadtrat und die Vormundschaftsbehörden, die indirekt auch mit dem Fall zu tun haben, nicht etwas merken sollen? Das ist eine der Fragen, die im Raum steht. Nach längeren Diskussionen hat das Zuger Stadtparlament entschieden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC soll abklären, ob im Fall Rummer alles richtig gelaufen ist. Michael Zetzi.
Dass der Fall Ivo Rummer soll untersucht werden, also abklärt, ob der Stadtrat weggeschaut oder etwas vertuscht hat oder ob die Vormundschaftsbehörde ihre Arbeit richtig gemacht hat, das alles soll untersucht werden. Aber nicht überhastet, sondern gut vorbereitet. Der Adrian Moos von der FDP hat es so gesagt.
Wenn wir eine PUC einsetzen wollen, welche glaubwürdig ist, die richtigen Fragen beantwortet und schlussendlich auch einen ernstzunehmenden Bericht vorlegt, so müssen wir bei der Einsetzung einer solchen PUC seriös vorgehen und uns die notwendige Zeit nehmen. Die
Sozialdemokraten haben den entsprechenden Antrag der Liberalen unterstützt, der Urs Bertschi von der SP.
Um objektives Licht ins Dunkel der Gerüchte, Unterstellungen und Anschuldigungen zu bringen, erachtet es die SP-Fraktion nicht für abwegig, allenfalls eine PUC einzusetzen. Heute jedoch kann nach Meinung der SP-Fraktion aufgrund der Dringlichkeit allein mangels hinreichender Traktandierung vom GGR ausschließlich über eine allfällige Einsetzung einer PUC befunden werden.
Der Hugo Halter von der CVP, er hat gesagt, seine Partei sei vorbehaltslos dafür, dass ein PUC eingesetzt werde, auch wenn es das gröbste politische Geschütz sei, das man einsetzen könne. Damit die aber auch etwas bringe, wo man sich erhoffe, müsse die Untersuchung gut vorbereitet sein.
Die personelle Besetzung ist nicht zu unterschätzen. Es sollten die wichtigsten, die fähigsten Leute, die geeignetsten Leute der verschiedenen Parteien delegiert werden. Und letztendlich wird das, ob wir wollen oder nicht, auch etwas kosten. Und die entsprechenden Kompetenzen der Finanzrahmen muss ebenfalls klar festgelegt sein.
Nach längerer Diskussion ist sich der grosse Gemeinderat der schliesslich in der Abstimmung einig gewesen mit 38-0, dass ein PUC soll eingesetzt werden. Mehrere Daten sind zur Diskussion gestanden. Das Zuger Stadtparlament hat schliesslich entschieden, dass an einer außerordentlichen Sitzung am 22. Januar diskutiert wird, wie die PUC personell aussieht, was sie genau unter die Lupe nehmen soll und wer und wie viel Geld sie für die Untersuchung zur Verfügung hat.
Zu den Nachrichten vom Tag, zusammengefasst von Tuli Stalder.
Die Agroenergie Schweiz nimmt nach dem Vollbrand vom Herbst seinen Vollbetrieb wieder auf. Ab dieser Woche kann man wieder alle Heizkessel von der Fernwärmeanlage einführen. Damit kann man die provisorischen Notaggregate wieder abstellen. Ein Teil der Fernwärmeanlage ist beim Brand zerstört worden. Warum es brennt hat, ist immer noch unklar. Die Regierung des Kantons Uri findet die Idee von einer zweisprachigen Matura grundsätzlich gut. Das hat sie in ihrem Bericht geschrieben, den sie jetzt am Landrat vorlegt. Bei der zweisprachigen Matura müssen Schülerinnen und Schüler mindestens 3 Hauptfächer in einer Fremdsprache abschliessen. Die Regierung ist der Meinung, die Matura mache das Bildungssystem für die Bevölkerung und auch für die Wirtschaft attraktiver. Eine Projektgruppe ist im Moment dran, wichtige Fragen zu klären. Im September 2013 soll dann entschieden werden, wie es weitergeht. Das Weihjahr 2012 im Kanton Luzern ist kein schlechtes. Ein kalter Winter und Frühling, viel Regen im Sommer und im Herbst und trotzdem ist die Weihernte mit 274 Tonnen besser als erwartet. Das ist zwar 8% weniger als im Vorjahr, aber schweizweit sind die Einbussen bei 20% gelegen, also deutlich höher. Auch beim Zuckergehalt ist man im Kanton Luzern zufrieden. Der sei überraschend hoch, teilt die Dienststelle Landwirtschaft und Wald vom Kanton Luzern heute mit.
Rudern hat auf dem Luzerner Rotsee eine lange Tradition. Aber die Anlagen sind langsam alt. Heute war der Spatenstich für den neuen Zielturm. Das ist der erste Teil von dem 16 Millionen Franken teuren Projekt, wo auch noch ein Ruderzentrum dazugehört. Die öffentliche Hand hat den Grossteil vom Geld zugesagt und gleich braucht es noch Überzeugungsarbeit. Der Silvan Fischer.
Es war kein gewöhnlicher Spatenstich heute beim Rotsee. Keiner mit Schaufel oder Bänder, wo man durchschneidet. Nein, ein grosses blaues Ungetüm steht auf dem See aussen, auf einer Plattform. Und die Maschine schlägt die Pfähle in den Seeboden rein, das Fundament für den neuen Zielturm der Ruderer. Die tiefen, lauten Töne der Maschine sind zu viel für das Mikrofon. Es überschlägt. Etwa ein halbes Jahr gehe ich sitzen und dann sei der Zielturm fertig, sagt Urs Hunkeler. Er ist Ehrenpräsident vom Regattaverein Luzern und in der Baukommission.
Das Ziel, dass wir Ende Mai so weit sind, dass der Zielturm in Betrieb genommen werden kann. Wir haben dann noch ein bisschen Spatzung vom Monat Juni, dass er wirklich getestet werden kann, ausprobiert werden. Weil bereits am ersten Wochenende im Juli ist die Schweizer Meisterschaft auf dem Rotsee und das Wochenende später schon wieder die Ruderwelt.
Der Turm auf dem Rotsee aussen wird mal 3 Stöcke hoch. Einen kommt man über ein Brückli. Auch wenn man jetzt erst anfängt, den ersten Pflock sieht, löst bei den Verantwortlichen schon ein bisschen Euphorie aus. Zum Beispiel beim Felix Howald, dem Präsident vom Verein Naturarena Rotsee.
Das ist eine Motivation natürlich. Jetzt fängt es endlich an. Wir haben jetzt lange, 2-3 Jahre vorbereitet, viel Kompromiss gesucht von den verschiedensten Seiten, die involviert sind. Es ist nicht ein einfaches Projekt, es ist ein komplexes Projekt. Und dass es jetzt endlich losgeht, ist natürlich für uns ein grosser Tag. Jetzt kann man uns nicht mehr stoppen, jetzt geht es los.
Der Verein Naturarena Rotsee ist auch verantwortlich, dass Geld zusammenkommt für die Umgestaltung der Rotsee-Umgebung. 16 Millionen Franken für den Turm, ein grosses Ruderzentrum, neue Spazierwege, Plätze und so weiter. 3/4 vom Geld sind öffentliche Beiträge. Geld von der Stadt und dem Kanton Luzern und von der Gemeinde Ebiken. Und auch der Bund will etwa 2,5 Millionen an die Naturarena Rotsee einzahlen. Das Geld von der öffentlichen Hand ist jetzt erst dafür versprochen. Ganz definitiv ist noch nicht alles. Das macht der Felix Howald aber nicht nervös.
Meine, es ist natürlich klar, dass es nicht einfach ist, für solche grossen Projekte Gelder zu bekommen. Und das wird sicher auch noch ein paar Hindernisse geben, das tue ich überhaupt nicht abstreiten. Das Gute ist, dass das Projekt per se von niemandem bestritten ist. Also es ist ein Projekt, das über Parteigrenzen ausgeht. Es ist etwas, was für einen Platz Luzern und Platz Zentralschweiz wichtig ist, wo man auch von den verschiedensten Seiten einsieht. Und darum hoffe ich natürlich, dass das nicht im Spardruck wird zum Opfer fallen.
Dass verschiedene Seiten Interesse haben an der Naturarena Rotsee, das zeigt sich auch schwarz auf weiss. Seit dem Sommer sammelt der Verein bei Privaten, bei Stiftungen und Firmen und seitdem ist schon über 1 Million zusammengekommen. Es fehlen also noch etwa 3. Mit den Zusagen von der öffentlichen Hand sei die Spendensammlung einfacher geworden, sagt Felix Howald.
Eigentlich sind wir auf der Schlussgerade. Wenn man den Gesamtbetrag anschaut von 16 Millionen und sagt, wir sind jetzt ungefähr bei 14,2 Millionen, das motiviert natürlich auch. Es ist nicht so, dass wir bei den ersten Millionen sind und alles ist in sehr weiter Ferne, sondern man sieht, die finanzielle Ebene läuft, man sieht jetzt auch baulich langsam etwas, man sieht auch in den anderen Bereichen, zum Beispiel gerade die ganze Schutzverordnung. Man hat die verschiedenen Einsprachen können behandeln, auch dort geht es weiter. Das ist auf den verschiedensten Ebenen, wo es weitergeht und das hilft natürlich auch finanziell.
Der Verein Naturarena Rotsee hat also noch alle Hände voll zu tun. Wenn das Geld ja alles gesprochen wird und zusammenkommt, dann sollte die neue Rotsee-Umgebung 2016 fertig sein.
Der Beitrag von Silvan Fischer. Wie der neue Zielturm beim Rotsee mal aussehen, sehen Sie unter regionaljournal.ch. Dort finden Sie auch den Link zu der Naturarena Rotsee. Die Stadt Zug ist um ein paar Geheimnisse ärmer. 800 Jahre nach der Stadtgründung und nach 40 Jahren Forschung hat die Kantonsarchäologie ihre Erkenntnisse rund um die Anfänge der Stadt Zug in einem Buch zusammengestellt. Gestern ist der 300-seitige Wälzer vorgestellt worden. Der Dario Pelosi hat mit dem Hauptautor, Adriano Boschetti, über den Inhalt und die Bedeutung dieses Werks geredet.
Adriano Boschetti, in dem Buch über die Archäologie der Stadt Zug, da haben Sie die Forschung verarbeitet von über 40 Jahren. Warum hat die Dokumentation so lange gedauert?
Es sind zwei Gründe, wieso es so lange geht, dass man so ein Übersichtswerk machen kann. Das eine ist, wir können nicht dort einfach graben oder Untersuchungen machen, wo es uns jetzt einfach Wunder nimmt, sondern wir graben dort oder machen dort Bauuntersuchungen, wo auch Bauarbeiten anstehen. Wir können also nicht bei irgendeinem Eigentümer läuten und ein Loch auftun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir während 40 Jahren und eigentlich auch noch heute getrieben werden durch andere Baustellen, die dringender sind, wo wir eben müssen solche Dokumentationen machen und in der Zwischenzeit eigentlich nur sehr wenig Zeit finden, für überhaupt die aufwendigen Aufarbeitungen an die Hand zu nehmen im Büro.
Ein zentrales Bauwerk jetzt in Ihrem Buch ist die Oberaltstadt 13. Warum ist das Haus so besonders?
Weil es eben nicht besonders ist, weil es eben genau durchschnittlich ist. Ein normales Altstadthaus, Baujahr 1472, so wie es im 14., 15. Jahrhundert ganzen Haufen hatte in der Stadt Zug. Und weil wir das unter relativ günstigen Bedingungen haben untersuchen konnten und das sehr gut erhalten war.
Was heisst das, günstige Bedingungen?
Wir hatten dort genügend Zeit auf der Baustelle und das Haus hat in den letzten 500 Jahren keinen grösseren Umbau erlitten. Das heisst, dass es noch originale Böden, originale Wände da waren. Wir haben noch sehr viel angetroffen im Zustand, wie es Jahrhunderte alt ist verborgen geblieben hinter der Wandverkleidung und den Böden.
Wie muss ich mir so ein mittelalterliches Haus in der Stadt Zug vorstellen?
Ein typisches spätmittelalterliches Haus in der Stadt Zug hatte 3 Stöcke gehabt. Im Erdgeschoss war Lagerraum oder Werkstatt, eine Halle, grössere. Und gewohnt hat man im ersten Obergeschoss. Zur Gasse hier der vornehmste Raum, die Stube. Das war der einzige rauchfrei geheizte Raum. Im Mittelteil die dunkle Küche, wo der Rauch offen durch das Dach entwichen ist. Hinten gegen die scheisse Gässchen hier vielleicht ein Schlaf- oder Vorratskammer. Und im zweiten Obergeschoss weitere Schlaf- oder Vorratskammer. Das war ein ganz weit verbreiteter Grundtyp eines städtischen Wohnhauses. Und hier in der Stadt Zug gibt es sehr viele von denen, die noch erhalten sind seit dem Stadtbrand aus dem Jahr 1371.
Adriano Boschetti, Sie haben neue Erkenntnisse über die Gründungszeit der Stadt Zug gekannt. Welche?
Es sind ganz verschiedene Aspekte, die wir hier näher untersuchen konnten. Zum Beispiel, wie ist so eine Gründung einer Stadt überhaupt abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben festgestellt, das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Grossbaustelle war, wo man grossflächig Gelände abplaniert hat oder aufplaniert hat, alle älteren Spuren damit zerstört hat, wo man nachher planmässig, wahrscheinlich auf Initiative vom Stadtgründer, vom ersten Stadtherr, die Ringmauer gebaut hat und ausgesteckt hat, wo die Gassen zu liegen kommen. Und dann haben nachher die Privaten ihre Häuser angefangen zu bauen. Und mit den Untersuchungen, insbesondere Ausgrabungen im Boden, haben wir auch feststellen, dass die heutige Gassenanlage, Stadtzug und Parzellierung und Fassadenfluchten, Grundstückgrenzen zum Teil eben 800 Jahre alt sind, also bis in die Stadtgründungszeit zurückgehen und trotz Stadtbrände und Überschwemmungen und verschiedenen Katastrophen, die die Altstadt erlitten hat, eigentlich nie verändert worden.
Adriano Boschetti, das Buch ist jetzt erschienen. Für wer ist das?
Es hat ein mehrfaches Ziel, das Buch. Erstens soll es festhalten, was die 40 Jahre archäologische Untersuchungen für Erkenntnis gebracht haben. eigentlich eine Art Archiv sein. Und wenn das jetzt gedruckt wird in einer bestimmten Auflage, ist das der beste Schutz für die Erkenntnis. Das Zweite ist, es soll ein Hilfsmittel sein für die weitere Arbeit von Denkmalpflege und Archäologie in der Stadt Zug, indem wir aufgrund dieser Erkenntnis neue Fragestellungen entwickeln können, sehen, was ist schützenswert, wo liegen die besonderen Werte hier in der Altstadt. Und drittens soll es natürlich auch einfach eine Information sein und etwas, was wir von unserer Arbeit vom Amt zurückgeben an der Stadt und am Kanton Zug.
Was bringt die Forschung in der Vergangenheit für die Zukunft?
Man kann das auf einer sehr konkreten Ebene mal beantworten. Einerseits wissen wir, welche Häuser sind alt, wie, welche Massnahmen seitens Denkmalpflege bei Umbauten sind sinnvoll, welche vielleicht weniger sinnvoll, wie ist vorzugehen damit. Aber auf einer ganz allgemeinen Ebene sehen wir, dass Leute unter anderen Bedingungen in diesen Häusern gewohnt haben, in anderen Strukturen auch gewohnt haben, dass es andere Lebensformen gegeben hat und die Leute dann wahrscheinlich genauso glücklich und unglücklich waren wie wir heute.
Aber es war ein anderer Wohnstandard als heute, wo wir jetzt in der Zuger Altstadt sind, wo ja eigentlich zu den teuersten Wohnlagen gehört.
Es war zweifellos ein ganz anderer Wohnstandard, aber es ist gleich davon auszugehen, dass auch dann in so einer Kleinstadt, wo es nicht irgendwie eine reiche Kaufleuteschicht gab, doch wahrscheinlich praktisch jeder Bürger die Stube hatte und eine Küche und ein Dach über dem Kopf. Und dass eigentlich die sozialen Unterschiede, zumindest im Hausbau, damals gar nicht gross waren, dass man nicht unterscheiden konnte zwischen einem ärmeren Handwerker und einem reichen Bürger, sondern dass die Häuser eigentlich eine relativ grosse Einheitlichkeit aufgewiesen haben.
Adriano Boschetti, Hauptautor vom Buch «Archäologie der Stadt Zug», im Gespräch mit dem Dario Pelosi. Immer gut informiert mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Zusammenfassung von den wichtigsten Themen des Tages gibt es dann am 5 vor 6. Es ist 5:05. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Noch einmal zu den Themen vom heutigen Tag mit der Tuli Stalder.
Der Kanton Luzern hat für das nächste Jahr ein Budget. Der Kantonsrat hat heute Ja gesagt zum Voranschlag, der mit einem Minus von 10,4 Millionen Franken rechnet. Das Sparpaket der Regierung hat der Kantonsrat grösstenteils abgesegnet. Mit 185 Massnahmen werden nächstes Jahr über 50 Millionen Franken eingespart. Die Grünen haben das Budget abgelehnt, die SP hat die Abstimmung boykottiert. Das Zuger Stadtparlament will die Umstände vom Fall um den zurücktretenden Finanzdirektor Ivo Romer genau aufklären. Alle Parteien haben sich an der Sitzung heute Nachmittag dafür ausgesprochen, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine PUK, eingesetzt werden soll. Was genau ihre Aufgabe ist und wer dort mitmacht, das bestimmt das Parlament dann aber erst im Januar. Auf dem Luzerner Rotsee war heute ein Spatenstich für die neue Naturarena. Als erstes wird jetzt der Zielturm für die Ruder erbaut. Später kommt ein neues Ruderzentrum dazu und auch die Umgebung vom Rotsee wird leicht umgestaltet. Das Projekt kostet 16 Millionen Franken. 3/4 vom Geld kommt von der öffentlichen Hand. Die restlichen 4 Millionen sammelt der Verein Naturarena Luzern. Mehr als 1 Million sind zusammen, hat es heute geheissen.
Zu den Wetteraussichten mit Claudia Stocker von SF Meteo.
In der Nacht lösen sich die Wolken auf und es wird frostig kalt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 6 Grad in Altdorf und minus 13 Grad in Engelberg. Mit den tiefen Temperaturen ist es dann auch möglich, dass die Strassen an vielen Orten mit einer Eisschicht überzogen sind. Der Tag durch mag zwar die Sonne heizen, aber trotzdem, es gibt einen Eistag. Die Temperaturen steigen nicht über den Nullpunkt. Bei minus 4 Grad sind dicke Händchen und Kappen angesagt. Dafür wird das Wetter langsam etwas freundlicher. In den Bergen scheint sogar den ganzen Tag die Sonne. Im Luzerner Hinterland und um den Zugersee hat es ein paar Hochnebelfelder, die sich aber im Verlauf des Tages an den meisten Orten auflösen. Der Sonnenschein hebt aber nicht lange her. Schon am Donnerstag ziehen neue Wolken auf. In der Nacht auf den Freitag kann es auch ein paar Flocken Schnee geben.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendungen von heute verantwortlich der Beat Vogt und am Mikrofon Anna Frey. Alle wichtigen Informationen aus der Zentralschweiz finden Sie auch im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.